Hoffnung, so ist unser Generalthema in diesen Tagen. Und ich möchte vorab etwas klarstellen. Hoffnung für einen Christen, wenn er davon spricht, ist nichts Ungewisses, nichts Eventuelles. Hoffnung für uns Gläubige ist nicht, hoffentlich kocht die Mama heute mein Lieblingsessen oder hoffentlich wird es am Mittwoch regnen, damit ich irgendwas nicht tun muss. Sondern wenn wir von Hoffnung reden, dann reden wir von Gewissheit. Und wir reden von einer Person. In einem der Briefe des Neuen Testamentes, da eröffnet der Apostel Paulus diesen Brief mit den Worten: Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Das heißt, unsere Hoffnung gründet sich nicht auf irgendeine Eventualität, sondern unsere Hoffnung ist eine Person. Und das macht uns so zuversichtlich. Und deswegen sind wir auch so überzeugt, weil wir nicht Hoffnung auf uns gründen und auf uns sehen und auf uns oder andere Menschen hoffen, sondern auf diesen wunderbaren Gott. Hoffnung, wenn der Tod vor der Tür steht. Ich meine, der steht bei uns allen vor der Tür. Im Bilde gesprochen, wann er tatsächlich anklopft, wann der Moment wirklich da ist, an dem wir sterben werden, das können wir nicht wissen. Unsere Tochter kam eines Tages nach Hause, sie war 15 Jahre alt und sagte: Stell dir vor, heute bekam mir die Nachricht, einer meiner Klassenkameraden, ein Sportler, ist nach Hause gekommen, hat abends seinem Vater noch ein bisschen Fußball geguckt und während sie das anschauen, starb er mit 15 Jahren. Wir haben eben gehört von diesem Mann, der während dem Telefonat mit seiner Frau zusammengebrochen ist und war in der Ewigkeit. Und in einem der Loblieder, die der König David geschrieben hat, im Psalm 139, da sagt er, noch bevor wir zu existieren begannen, und ich übertrage das etwas frei, noch bevor wir zu existieren begannen, hat Gott uns schon gekannt. Und er hatte alle Tage in sein Buch geschrieben, die in unserem Leben noch werden sollten. Und das bedeutet, es gibt irgendwann einen letzten Tag. Und der letzte Tag kann mit 15 sein, er kann mit 60 sein, er kann mit 100 Jahren sein und er kann, ich will dir keine Angst machen, aber dass wir realistisch nachdenken, er könnte heute sein. Und deswegen ist so wichtig, dass wir vernünftig sind und darüber nachdenken, dass wir diese Gedanken an uns heranlassen und sie bewusst denken, ohne dass wir jetzt Panik verbreiten, ohne dass wir das Leben ausblenden oder nur noch über das Sterben nachdenken, aber es ist ein wichtiger Aspekt unseres Lebens. Ich habe heute Morgen in meiner ganz persönlichen Bibellese, ich bitte die Technik, das mal einzublenden, im Brief des Paulus an die Philipper gelesen und dort im Kapitel 2, Philipperbrief Kapitel 2, und da ist etwas gesagt über Jesus und etwas ganz Großartiges. Ich lese es, damit du weißt, genau vor diesem Herrn wirst du eines Tages stehen. Egal wie du zu ihm gestanden hast, ob du das wolltest oder nicht, ja, du wirst vor diesem Jesus stehen. Philipperbrief Kapitel 2. Wir haben ja ein bisschen Zeit heute Morgen, gleich kommt die Einblendung, ich will, dass ihr das mitlesen könnt, da ist es. Nein, Kapitel 2, Verse 9 bis 11, bitte. Hatte vergessen, die Verse anzugeben, sorry. So, da ist über Jesus Folgendes gesagt. Darum, das Warum kann ich jetzt nicht schildern, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Das heißt, er ist eine ganz eigene Klasse, weit über allem, womit wir ihn vergleichen könnten, und hat ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und weiter, damit in dem Namen Jesus, sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und noch weiter, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So dieser Moment ist der große Moment, auf den ich mich mehr freue, als auf alles andere in meinem Leben, wenn der Moment da ist, wo ich vor Jesus stehen darf und meine Knie vor ihm beugen darf und voll Freude und Dankbarkeit und Ergriffenheit ihr bekennen darf, du bist nicht nur der Herr, sondern du bist mein Herr. Eines Tages darf ich sehen, was ich jetzt glaube. Aber du wirst auch vor Jesus stehen, ganz egal, wer Jesus in deinem Leben ist. Und ich hoffe nicht, dass es bei dir so sein wird, dass du eines Tages sehen musst, was du nicht geglaubt hast. Wir werden vor Jesus stehen. Ich weiß nicht, wie du über das Sterben denkst, über den Tod. Vielleicht denkst du, wenn ich mal sterbe, gibt es ein tiefes Loch auf dem Friedhof, 1,80 tiefer, Ende. Manche lehren, wenn wir sterben, dann ist Vernichtung da für alle, die nicht im Himmel sind. Manche lehren, dass es ein Fegefeuer gibt, durch das man geht, wo man eine gewisse Zeit bestraft wird für seine Sünden, um dann doch irgendwie noch in den Himmel zu rutschen. Und wieder andere denken, vielleicht, wenn ich gestorben bin, werde ich nochmal zur Welt kommen und dann vielleicht als das Bessere. Und irgendwann habe ich das Nirvana erreicht, der Ort der Seligkeit und Vollkommenheit. Nun, ich werde mit niemandem diskutieren über seine Überzeugungen, aber ich will ihm sagen, was wir verstehen aus Gottes Wort, das uns lieb und teuer ist. Und wie ich es dieser Tage schon mal sagte, bei den wichtigen Grundfragen des Lebens fange ich immer ganz, ganz, ganz vorne an, in der Bibel zu lesen. Dem sogenannten Buch der Anfänge, so heißt das, was wir erstes Buch Mose nennen im Originaltext. Das Buch der Anfänge. Und ganz am Anfang, da steht, dass Gott den Menschen schuf, und er schuf sie nach seinem Bild. Das heißt, in der Gleichheit von ihm, vieles von dem, was unser Menschsein kennzeichnet, ist ein Abbild, ein Gegenüber dessen, wie Gott ist. Und dazu zählt unter anderem die Unendlichkeit. Gott hat kein Ende, er ist ewig. Im Gegensatz zu uns aber war er schon immer. Zugegeben, das ist nicht keine Dimension, der ich denken kann, weil Ewigkeit, das passt nicht in unseren kleinen Kopf, weil bei uns hat alles ein Ende. Aber er ist unsterblich und er hat uns geschaffen und wir sind unsterblich. Das heißt nicht, dass wir für immer auf dieser Welt leben, aber dass unsere Existenz, unsere Seele, unser Geist, unsere Persönlichkeit, was uns ausmacht, dass es nie enden wird. Er hat uns geschaffen nach seinem Bild, und zwar, damit wir nicht uns selbst gehören, sondern er hat uns geschaffen für sich. Viele denken, ich habe mein Leben vor allen Dingen für mich und Gott gibt es nicht. Und wenn es Gott nicht gibt, dann bin ich ihm auch nicht verantwortlich. Und dann brauche ich auch keine Rettung, denn wenn es ihn nicht gibt, dann muss ich vor ihm auch nicht gerettet werden. Und wenn es ihn nicht gibt, dann bin ich ihm auch nicht verantwortlich. Aber wir sind von ihm geschaffen und wir sind auf ihn zugeschaffen. Wir sind wegen ihm geschaffen, wir sind für ihn geschaffen. Das ist, was unser Menschsein ausmacht. Alles ist für ihn und zu ihm hingeschaffen, auch du. Dein Leben hat seinen Ursprung und sein Ziel in diesem Gott, der dich gemacht hat, in seinem Bild. Mancher sagt, es ist ja noch keiner zurückgekommen. Das stimmt nicht. Darf ich dir mal einige nennen? Ich werde mich im Himmel mal gerne mit ihnen unterhalten, wenn man das in der Weise so tut wie hier. Ich denke an Mose und Elia, zwei herausragende geistliche Führer im Alten Testament. Sie sind eines Tages erschienen und haben mit Jesus gesprochen. Und da waren Männer dabei, die Jesus nachgefolgt haben und sie haben sie gesehen. Ich denke an Lazarus, ein Freund von Jesus, der vom Tode auferweckt wurde und noch für einige Zeit auf dieser Welt lebte. Die Bibel berichtet uns von einem jungen Mann in einem Dörfchen namens Nain, der unterwegs war zur Beerdigung, wurde er getragen auf der Totenbahre und Jesus begegnet ihm und berührt ihn und erweckt ihn neu zum Leben. Ein anderer, ein Synagogenvorsteher mit dem Namen Jairus, er hatte eine Tochter, die gestorben war und Jesus hat sie berührt und hat sie von den Toten auferweckt. Und als Jesus starb, Das sind viele aus den Gräbern wieder hervorgekommen und auferstanden und vielen erschienen, die auf der Welt waren. Das konnte man nicht leugnen. Denn alle wussten ja, der ist ja, und die sind ja alle längst tot und jetzt plötzlich sind sie wieder da. Aber der Wichtigste, der wieder auferstanden ist von den Toten, das ist der, von dem wir diese Tage laufend reden, das ist Jesus Christus, er ist auferstanden. Und deswegen reden wir nicht von irgendeiner zu bewundernden Figur der Vergangenheit, sondern von dem lebendigen Gott, für den wir geschaffen sind. Und ich glaube im Tiefsten, ohne dass ich in das Herz von dir hineinschauen kann, dass jeder Mensch etwas davon ahnt, dass mit diesem Leben nicht alles vorbei ist. Warum sage ich das? Wir lesen schon im Alten Testament einmal, der sogenannte klügste Mensch dieser Welt, der je gelebt hat, das war der König Salomo, von ihm heißt es, oder er sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Er hat ein Wissen, ein Ahnen von dem, dass unser Leben mit diesen 60, 70, 80 oder manchmal auch nur 15 Jahren nicht vorüber ist. Als der Mensch sündigte, ist genau das eingetreten, was Gott angekündigt hat. Er sagte, wenn ihr mein Gebot übertretet, von dem einen Baum dennoch zu essen, dann werdet ihr sterben. Und da ist der Tod eingedrungen in die Menschheit. Seither sterben Menschen. Und sterben, das habe ich dieser Tage schon erklärt, bedeutet nicht Ende einer Existenz, sondern es bedeutet Trennung. Tod, das bedeutet zum Beispiel die Trennung zwischen Lebenden und Toten. Wir müssen Menschen hergeben und sie sind nicht mehr bei uns. Trennung, das bedeutet, mein Leib, der wird ins Grab gelegt. Aber mein Geist, das, was mich ausmacht als Menschen, wird zu Gott entrückt und vor ihm stehen. Tod als Trennung bedeutet, Menschen sind getrennt vom lebendigen Gott. Sie haben keine Beziehung des Lebens, des Vertrauens, der Liebe zu diesem Gott. Und vielleicht könnte man auch sagen, der Tod ist eine Trennung zwischen unserer Einbildung und dem, was wir uns einreden, und der Wahrheit Gottes. Wenn wir sterben, spätestens dann werden wir die Wahrheit sehen. Und Gottes Wort sagt uns, dass dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Ich sagte es vorhin, der letzte Tag deines Lebens ist in Gottes Buch bereits vermerkt. Und keine Intensivmedizin dieser Welt wird diesen Tag auf einen anderen verschieben können. Und Gott sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Und danach das Gericht, die Beurteilung Gottes über unser Leben. Und die Beurteilung unseres Lebens hat vor allen Dingen ein Kriterium. Was hast du mit Jesus gemacht? Wer war Jesus in deinem Leben? Das wird der entscheidende Punkt der Untersuchung, der Prüfung des Gerichtes Gottes sein. Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Und wir wollen einen Bibelabschnitt heute Morgen betrachten, den wir auch gleich eingeblendet sehen, im Lukas-Evangelium im Kapitel 16. Und der beginnt mit dem Vers 19. Lukas-Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 19. Die Bibelausleger sind sich nicht ganz einig, ob das eine tatsächlich geschehene Geschichte ist oder ob es ein sogenanntes Gleichnis ist, wie ich es dieser Tage öfter erwähnt habe, eine Geschichte, die Jesus konstruiert hat, um eine Wirklichkeit, eine biblische Wahrheit deutlich zu machen. Aber lassen wir das mal beiseite. Jesus hat das erzählt und wir lesen einfach mal das, was Jesus gesagt hat, und wollen dann ein bisschen darüber nachdenken. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und an Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse, nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstünde. Soweit, was Jesus erzählt hat. Was lernen wir aus diesem Text? Man könnte auch sagen, was geschieht in dem Augenblick, wo ein Mensch stirbt. In diesem Augenblick wird verewigt, unveränderlich verewigt, wie deine Beziehung zu Jesus war. So wie deine Beziehung war vor deinem Tod, so wird sie für alle Ewigkeit sein. Dort gibt es keine Fortentwicklung, keinen Weg zur Umkehr, nichts, was man noch einmal rückgängig machen könnte. Wir haben als Kinder und Jugendliche manchmal ein Spiel gespielt, ich weiß nicht, ob ihr auch so albern wart wie wir, da lief Musik in einem Raum, wir haben uns bewegt und da haben wir komische Figuren gemacht und Grimassen und irgendwann hat die Musik aufgehört und man musste genauso stehen bleiben mit dem Gesichtsausdruck, den man gerade hatte. Wir fanden das fürchterlich lustig und ja, war es wahrscheinlich auch. Das war lustig. Aber weißt du, wenn dein Leben vor Gott verewigt wird, so wie es war, so wie deine Beziehung zu Jesus war, wenn das gewissermaßen in Stein gegossen wird, unveränderlich für alle Ewigkeit, hat es eine andere Dimension. Man sieht es manchmal in Bernstein, ihr kennt das, diese Bernsteineinschlüsse, wo irgendein Insekt zum Beispiel durch ein großes Ereignis plötzlich eingeschlossen wurde und erhalten ist und es wird sich nie wieder verändern. So wie unsere Beziehung zu Jesus zu Lebzeiten war, so wird unsere Beziehung zu Jesus auch sein nach dem Tod. Und da bleibt der Gottlose für immer getrennt von Gott. Und der gezögert hat, sein Leben für Jesus zu öffnen, wird nie wieder die Möglichkeit haben, es nachzuholen. Der Jesus überhört hat, seine Einladung gehört hat und der sie ignoriert hat, er wird sie nie wieder hören. Und der Heuchler, der nur vorgespielt hat, auch frommes Leben vorgespielt hat und in seinem Leben hat sich etwas anderes abgespielt, er wird sein Leben nicht mehr in Wahrheit verwandeln können. Und der Jesus vertraut hat und sein Leben ihm anvertraut hat und diesem Jesus lebte, weil er begriff, ich bin von ihm und für ihn gemacht, ihn wird nie wieder etwas trennen können von Jesus. Er wird für immer bei ihm sein. Und deswegen ist der Tod keine Endstation, sondern, darf ich das mal etwas unvollkommen sagen, ein Umsteigebahnhof aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit. Das ist ein wesentlicher Aspekt des Todes. Und das sehen wir bei diesen beiden Männern. Die kamen in einen neuen Stand, der eine den Ort der Qual und der andere, der war in einem Ort der Seligkeit und das würde bleiben von Ewigkeit zu Ewigkeit, das würde sich nicht mehr ändern. Ein zweites, was sich verändert oder was geschieht, wenn ein Mensch stirbt und wir wollen mal lesen im 2. Korintherbrief, im Kapitel 5, den Vers 10, 2. Korintherbrief, Kapitel 5 und dort den Vers 10. Und das geschieht, wenn ein Mensch gestorben ist, egal was er mit Jesus gemacht hat oder nicht gemacht hat. Dort heißt es, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Beachte diese Begriffe, wir müssen alle und damit jeder, es gibt keine Ausnahme, wir alle müssen vor ihm erscheinen und werden empfangen, was unsere Taten wert sind. Und ich sage es bewusst noch einmal, wir werden vor allen Dingen gerichtet über die Frage, was hast du mit Jesus getan? Wer war Jesus in deinem Leben? Und dabei wirst du alleine zunächst vor Gott stehen. Und derjenige kann sich glücklich preisen, der hier zu Jesus gekommen ist, mit seiner Schuld, mit seinem Bedürfnis an Vergebung, mit seinem Bedürfnis an Rettung, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, dass er für ihn ans Kreuz gegangen ist, der wird etwas ganz Wunderbares erleben, dass er letztlich nicht alleine vor Gott steht, sondern Jesus an seiner Seite steht. Denn er hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, wer mich bekennt als seinen Retter und Herrn, wer mich aufgenommen hat, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Da wird der Herr Jesus zum Beispiel an meiner Seite stehen und dem Vater sagen, Vater, dieser Mann, Michael, der hat seine Hoffnung auf mich gesetzt. Er hat mir geglaubt. Er hat sich zu mir bekannt. Er hat bekannt, dass ich seine Hoffnung bin fürs ewige Leben. Und deswegen stehe ich jetzt an seiner Seite und ich will ihn in mein Reich führen. Es kann auch sein, dass du, wie es in diesem Text heißt, das Böse empfängst. Das heißt, weil du Jesus ausgeschlossen, keine Antwort gegeben hast, ihn ignoriert hast, das auf die lange Bank geschoben hast oder in Heuchelei etwas vorgelebt hast, was nicht stimmt, das werden wir auch empfangen. Unsere eigene Gerechtigkeit, die vor Gott nicht genügen kann, werden wir auch empfangen. Wir werden empfangen, was wir Gutes getan haben oder was wir Böses getan haben. Und mancher sagt ja, aber ich bin doch eigentlich ganz gut. Und wir wollen mal noch einen weiteren Text lesen, um zu begreifen, was nennt denn Gott gut und was nennt denn Gott böse, denn das ist ja das Entscheidende. Ich war schon in anderen Kulturen unterwegs und habe versucht, mich so höflich wie möglich zu benehmen. Erinnere mich, ich habe in Westafrika einen koreanischen Missionar getroffen. Wir waren mit einer ganzen Gruppe da. Der hat uns Gastfreundschaft geübt. Der hat Essen gegeben. Der hat uns mit seinem Bus durchs ganze Land gefahren. Es war enorm, was der Mann geleistet hat. Und dann haben wir Geld zusammengelegt. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, hör mal, wir haben hier eine Summe zusammengelegt, weil du ja so viele Ausgaben hattest für uns. Der hat nicht mal Dankeschön gesagt. Ich dachte, das ist aber ein unhöflicher Bursche. Vielleicht ist das viel zu wenig. Und später habe ich einen Vortrag gehört. Es war die größte Beleidigung, wenn man einen Koreaner, vielleicht gilt das für alle Asiaten, etwas gibt für das, was er mir gegeben hat. Das beleidigt ihn. Und deswegen, ich habe es ja so gut gemeint, versteht ihr? Ich dachte, es war doch super, was ich gemacht habe. Und es war genau das Falsche. Und schau, das ist ja nur mal die menschliche Ebene. Ich denke, er hat mir das längst verziehen. Wahrscheinlich hat er mich auch längst vergessen. Aber schau, wenn du vor Gott stehst, dann kommt es darauf an, was nennt er gut. Und wir wollen mal im Johannesevangelium im Kapitel 5 ein bisschen was nachlesen, damit wir begreifen, was bedeutet gut und böse in den Gedanken Gottes. Denn das ist ja das Ausschlaggebende. Und dann heißt es in Johannes 5 im Vers 28 und 29. Johannes 5, die Verse 28 und 29. Jesus sagt, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, alle. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jetzt könntest du hier sitzen und sagen, wow, dann habe ich ja sehr gute Karten. Ja, lass mal den Text eingeblendet. Habe ich ja sehr gute Karten. Ja, ich habe ja viel Gutes getan. Also ich bin ganz zufrieden mit mir. Aber wir wollen ja verstehen, was Jesus meint. Und wenn wir da mal ein bisschen zurückblättern, dieser Satz ist ja ein Satz aus einer längeren Rede von Jesus und wir müssen ja immer den Zusammenhang verstehen, in dem etwas gesagt wird, dann lesen wir im Vers 23 zum Beispiel Folgendes, im gleichen Kapitel, Vers 23. Und da heißt es, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt, gutes Tun in den Augen Gottes bedeutet nicht Geld zu spenden oder der alten Oma über die Straße zu helfen. Das ist auch gut, natürlich. Aber es ist nicht, was Jesus meint, sondern dass wir den Sohn ehren, dass wir Jesus ehren und dass wir den Vater ehren, dass unser Leben dazu dient, dass Gott geehrt wird, dass das unsere Intention ist, unser Lebensinhalt. Oder im Vers 24, gleich im nächsten Vers, ist noch etwas beschrieben, was Gott gut nennt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Siehst du, Jesus hat ja im Vers 29 gesagt, den haben wir vorhin gelesen, wer das Gute getan hat, wird auferstehen zum Leben und hier definiert er es näher. Er sagt, wer mein Wort hört, mein Wort von der Sünde und Verlorenheit und von der Rettung alleine durch Glauben, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der ist gut. Der hat das ewige Leben. Und dann könnten wir noch Vers 26 lesen. Vom gleichen Kapitel, da heißt es, denn wie der Vater das Leben in sich selber hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Ja, gut in den Augen Gottes ist der, der sagen kann, Jesus ist mein Leben. Er ist der, von dem ich lebe und für den ich lebe. Und dieser Gott, der beurteilt unser Leben. Wenn wir sterben, wird unser Leben verewigt. So wie unsere Beziehung zu Jesus war, so wird sie für die Ewigkeit festgeschrieben. Und wenn wir sterben, dann werden wir unser Leben rechtfertigen vor Gott. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr verstanden, nach welchen Kriterien Gott unser Leben beurteilt. Und weißt du, egal wie du heute zu Jesus stehst, du wirst, wenn du gestorben bist, das Evangelium hören. Du denkst, was? Was predigt der? Ich will dir erklären, was ich meine. Und da lesen wir nochmal einen Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief. Und ich lese dort die Verse 15 und 16. 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Die Verse 15 und 16. Paulus redet von seiner Predigt des Evangeliums und sagt Folgendes. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Kleinen Moment. Also bleibt noch mal bei Vers 15 erst. Danke. Also wir sind ein Wohlgeruch. Er sagt, dass das hier predigen gefällt Gott wohl. Das ist Gott recht. Er will, dass das Evangelium gepredigt wird. Und das ist unter denen, die gerettet werden. Also einige lassen sich retten. Und es wird auch denen gepredigt, die verloren gehen. Und dann lesen wir weiter. Vers 16. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode. Und den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Und damit hat Paulus etwas aufgegriffen, was die Leute damals verstanden. Wenn da ein Krieg gewesen war und ein siegreicher Kriegsmann ist zurückgekommen in die Heimat, dann hat er Kriegsgefangene mitgebracht und dann haben die Römer Weihrauch verbrannt. Und dieser Geruch hat die ganze Stadt erfüllt. Und für die einen, also für den Sieger, war es ein Geruch des Lebens zum Leben. Wir leben noch und wir werden jetzt geehrt vom Kaiser und von wem auch immer. Aber für die Kriegsgefangenen war der gleiche Duft ein Geruch des Todes zum Tode, denn sie wussten, für uns bedeutet es, wenn wir jetzt da ankommen, werden wir exekutiert werden, werden wir getötet werden. Der gleiche Duft war für die einen ein Geruch zum Leben und für die anderen ein Geruch zum Tod. Und so ist das Evangelium. Es ist für die einen eine Botschaft, die sie rettet. Und für die anderen wird es eines Tages, wenn das Leben zu Ende ist und wir nichts mehr ändern können an unserer Beziehung zu Jesus, ein Geruch des Todes sein. Denn dieses Evangelium wird verkündigt und es wird dir heute verkündigt. Und spätestens dieser Morgen wird das sein, woran Jesus dich erinnern wird. Du hast es gehört, das Evangelium, aber du hast es von dir gestoßen. Und deswegen wird dieses Evangelium für dich ein Geruch des Todes im Tode sein, weil du hast es von dir gewiesen. Und das ist dein Todesurteil. Denn weißt du, letztlich gehen wir nicht verloren wegen unserer Sünde, sondern wir gehen verloren, weil wir Jesus abgelehnt haben, weil er nicht unser Retter und Herr werden durfte. Ich habe das am Anfang gelesen, sehr bewusst, aus dem Philipperbrief, was mich heute Morgen so bewegt hat in meiner persönlichen Bibellese, dass er einen Namen hat, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen. Und wer Jesus verachtet, für den wird das Evangelium einmal die größte Anklagebotschaft sein, weil er sie von sich gestoßen hat. Das Evangelium, ein Geruch des Todes oder des Lebens. Jetzt kommen wir zurück zu unseren beiden Männern. Dieser reiche Mann und der arme Lazarus. Der reiche Mann, der lebte ganz für diese Welt im Luxus und alle Tage ging es ihm immer nur ums Leben und hatte ein gutes Leben, er war ja reich und erfolgreich und angesehen und vielleicht ist er ganz gesund gestorben, wie man so sagt. Das Entscheidende aber, es ist gar nicht die Rede von seiner Beziehung zu Gott. Er genoss das Leben, aber sein Leben war eine einzige Zielverfehlung. Das Leben, das ihm von Gott gegeben wurde, um für Gott zu leben, hat er auf die Seite geschoben und er lebte nur für sich und seine Herrlichkeit und seine Freuden. Er lebte von seiner eigenen Kraft, von seinem Selbstwertgefühl, all das bewegte ihn. Wir lesen nichts davon, dass er Gott liebte. Wir lesen nichts davon, dass er auf Gott seine Hoffnung setzte. Und jetzt stirbt er. Und was Jesus uns erzählt ist, als er gestorben war, dann sind ihm, wie man so sagt, die Augen aufgegangen. Und er merkte, wie daneben er war. Er merkte, wie er schuldig geworden war. Er merkte an dem Ort der Qual, dass er gesündigt hatte, dass sein Leben in die falsche Richtung ging, weil er Gott ignoriert hatte in seinem Leben. Und deswegen sagte er, Vater Abraham, meine Brüder, die leben genauso wie ich. Bitte, bitte, bitte schick zu ihnen, damit sie nicht auf dem gleichen Irrweg an den gleichen Punkt kommen wie ich. Aber es war zu spät für ihn. Er konnte nichts mehr ändern. Sein Leben war verewigt. Wie ich es vorhin sagte, der Tod verewigt deine Beziehung oder Nichtbeziehung zu Jesus. Und so ging es ihm. Er konnte nichts mehr ändern. Und weißt du, was für mich das Erschütterndste war? Das ist mir vor einiger Zeit mal bewusst geworden. In dieser Geschichte hat dieser Mensch keinen Namen. Ja, wir reden nachher von Lazarus. Dessen Name ist bekannt. Wir reden noch heute von Lazarus. Aber dieser Mann in der Geschichte hat keinen Namen. Warum? Es hat eine Bedeutung. Jesus hat in der berühmten Bergpredigt einmal gesagt, dass eines Tages vor ihnen Menschen kommen werden, die werden sagen, Herr, wir haben doch alle möglichen tolle Sachen gemacht. Und Jesus wird ihnen antworten und Folgendes sagen. Ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. Schau, ich kenne die meisten von euch auch nicht und das hat zur Folge, dass ich eure Namen nicht kenne. Ich kenne jetzt den Namen Christian, den kenne ich, habe mal ein bisschen mit ihm zu tun gehabt. Also ja, das weiß ich, aber wie du heißt, tut mir leid, ich weiß es einfach nicht. Und wenn Jesus aber sagt, das ist nicht so schlimm, ja, dass ich mögst mir verzeihen, aber du kannst fröhlich weiterleben, auch wenn ich deinen Namen nicht kenne, ist nicht so bedeutend. Aber wenn Jesus deinen Namen nicht kennt, wenn Jesus sagen würde, ich kenne dich nicht, dann würde das darüber entscheiden, wo du die Ewigkeit zubringst. Bei ihm in der Herrlichkeit oder in der ewigen Verlorenheit. Es hat mich mal sehr gefreut in der Geschichte von Hiob. Viele Menschen wissen von Hiob ein bisschen was, der Mann, der so unvorstellbar viel gelitten hat. Und der sagte in einem der Momente, in denen er ja einen Blick hatte für das Eigentliche, sagte er, wenn dieser mein Körper mal ganz zerschlagen und abgelegt wirst, ja, dann werde ich vor Gott erscheinen. Und er wird für mich kein Fremder sein. Da finde ich so einen tollen Ausdruck. Ja. Er wird für mich kein Fremder sein. Wir können es auch umdrehen und sagen, ich werde für ihn kein Fremder sein. Aber für diesen Mann, dieser Mann war für Gott ein Fremder. Er kannte ihn nicht. Und über Menschen wie ihn und vielleicht auch über dich, ich hoffe es nicht, aber vielleicht auch über dich, wenn Jesus nicht dein Retter und dein Herr geworden ist, sagt die Bibel Aussagen wie diese. Das Gericht wartet ihrer. Geht von mir, ihr Verfluchten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Sie werden erwachen zu ewiger Schmach. Draußen werden sie sein. Sie erscheinen nackt vor Gott und werden in der Hölle sein. Wenn ein Mensch stirbt, ohne das Evangelium angenommen zu haben, wird dieses Evangelium für ihn ein Geruch des Todes zum Tode sein. Dieser Mensch muss sehen, was er nicht glauben wollte. Ich hoffe nicht, dass es bei dir so sein wird, dass du eines Tages deine Knie beugen musst vor Jesus und dass du sehen musst, was du hier nicht geglaubt, abgelehnt, ignoriert, belächelt, mit einem Schulterzucken beiseite geschoben oder gesagt hast, irgendwann kommt das. Du weißt nicht, wann der letzte Tag deines Lebens in Gottes Buch gekommen sein wird. Aber jetzt kommen wir zur Hoffnung. Sagst vielleicht schon lange, du hast das Thema Hoffnung, wenn der Tod vor der Tür steht. Jawohl, und das wird jetzt der Rest der Predigt beschäftigen und wir machen dann einfach weiter in den 17 Uhr Gottesdienst. Ihr habt ja Zeit heute und wir haben so viel zu sagen über die lebendige Hoffnung. Nein, kleiner Scherz. Hoffnung, wenn der Tod vor der Tür steht. Wie sieht ein Leben aus, das mit Jesus gelebt wurde, wenn wir sterben? Denken wir an Lazarus. Die Geschichte, die wir vorhin gelesen haben. Sein Name ist wohl abgeleitet von dem hebräischen Namen Eleazar und das bedeutet so viel wie Gott ist die Hilfe. Manche sagen, die Namen sind Schall und Rauch, aber in der Bibel haben die Namen sehr oft eine tiefe Bedeutung. Gott will etwas klar machen damit. Sein Name war Programm. Sein Name bedeutete, Gott ist die Hilfe. Auch in seinem Elend, auch in seiner Verlorenheit, auch oder in seiner Krankheit, in seinem Elend, in seinen Geschwüren, in all dem, Gott ist die Hilfe. Das heißt, sein Name bedeutete, ich setze meine Hoffnung auf den lebendigen Gott. Ich setze meine Hoffnung auf die Gnade und Vergebung meines Gottes. Ich setze meine Hoffnung auf das stellvertretende Opfer, das schon der Jude kannte, bevor Jesus auf der Welt war. Er begriff, Gott versöhnt sich mit mir. Und das war seine Hilfe. Gott war seine Kraft, auch für seine Krankheit. Und Gott war auch seine Hoffnung im Sterben. Aber das Entscheidende ist, was ich vorhin schon angedeutet habe, Gott kannte seinen Namen. Ich weiß nicht, ob der reiche Mann den Namen von Lazarus kannte, bevor er gestorben war, als der noch draußen vor der Tür lag und die Hunde die Geschwüre geleckt haben. Aber entscheidend war, dass sein Name im Himmel angeschrieben ist. Manche Leute können ihren Namen im Internet finden. Da muss man, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, eine Suchmaschine bedienen und dann kannst du mal deinen Namen reinschreiben. Und da bin ich mal ganz erschrocken, als ich meinen Namen eingegeben habe, kam ein Bild von einem Mann, das war ein verurteilter Sexualverbrecher, der genau meinen Namen trägt. Ich bin so froh, dass Gott das auseinanderhalten kann. Gott kennt deinen Namen. Wenn du Jesus geglaubt hast, wenn Jesus deine Hoffnung geworden ist, wenn du mit deiner Schuld und Verlogenheit zu Jesus kamst und ihn gebeten hast, Jesus, rette mich. Ich will glauben, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Dann darfst du wissen, dein Name ist im Himmel angeschrieben. Und wenn Jesus sein Buch öffnen wird, es gibt ein Buch, weiß nicht, wie es genau aussehen wird. Wahrscheinlich ein bisschen anders, wie meinst du ja. Und dann muss er nicht lange blättern. Er braucht auch keine Suchfunktion, sondern da wird er deinen Namen finden. Und da steht doch der Name Lazarus drin, weil Gott ihn kannte. Unser Name hier mag wenig wert sein. Vielleicht gefällt dir dein Name nicht mal. Du hast vielleicht gesagt, wie konnten meine Eltern mir nur so einen bescheuerten Namen geben, haben mir manche Leute schon gesagt. Aber wenn dein Name im Himmel angeschrieben ist, ist es die reinste Musik, wenn du eines Tages vor Jesus stehst, wenn er sein Buch öffnet und deinen Namen vorliest. Dann kannst du dich heute schon freuen. Da waren Jünger von Jesus unterwegs, sie haben gepredigt, so vielleicht ein bisschen ähnlich wie ich jetzt hier. Und da sind sie ganz begeistert nach Hause gekommen und gesagt, boah, wir haben tolle Dinge erlebt. Wir haben sogar gesehen, wie Satan vom Himmel gefallen ist. Und Jesus sagt, darüber freut euch nicht. Aber freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und darüber freue ich mich. Und wenn ich mal im Himmel angekommen sein werde, dann werde ich keine Enttäuschung erleben, weil Jesus meinen Namen eingeschrieben hat. Das ist das Entscheidende. Und Lazarus stirbt und dann wird seine Beziehung zu Gott verewigt. Da wird er aufgenommen, das Bild spricht vom Schoß Abrahams, einen Ort der Geborgenheit und der Sicherheit. Abraham war ja der, wie man ihn nennt, der Vater aller Gläubigen. Er war der Erste, von dem es heißt, dass er durch Glauben gerechtfertigt wurde und mit ihm war er eins gemacht. Und jetzt saß er da und war geschützt. Er war mit Jesus bekannt. Als er da ankam, war er für Jesus nicht fremd. Er hatte ja seine Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Und das ist die Frage, lieber Zuhörer, ob hier oder am Livestream, diese Frage möchte ich dir stellen. Wenn du eines Tages vor Jesus treten musst, wird dein Name bei ihm bekannt sein? Wird er deinen Namen kennen? Oder wird er dir sagen müssen, ich habe dich nie gekannt, du hast nie zu mir gehört, du hast dich nie auf mich verlassen, du hast nie deine Hoffnung auf mich gesetzt, du hast dich nie bekehrt, du hast nie deine Schuld bekannt, du hast nie das angenommen, was ich in Jesus für dich getan habe, ich kenne dich nicht. Oder wird er zu dir sagen, ja, du treuer Knecht, du warst ein kleines Licht auf dieser Welt, aber über dem Wenigen warst du treu. Geh ein zu der Freude deines Herrn. Deine Wohnung ist bereitet. Dein Name steht schon am Klingelschild. Entschuldigt diesen lockeren Vergleich. Da ist deine Wohnung im Himmel. Das ist für dich vorbereitet. Du bist erwartet. Welch eine Freude wird das sein. Dann freut sich der ganze Himmel. Und dann darfst du dich mitfreuen, mit dem Himmel, über all das, was Jesus ist. Denn wir sind gemacht, um die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Im Augenblick des Todes wird unsere Beziehung zu Jesus verewigt. Und für Lazarus und für all die, die Jesus vertrauen, bedeutet das Dinge, Aussagen wie, das Blut Jesu Christi hat sie gereinigt von all ihrer Sünde. Über sie wird er sagen, sie kommen nicht ins Gericht. Er wird ihnen sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, in das Reich, das euch bereitet ist von Anfang der Welt. Es wird das wahr werden, was im Psalm 23 steht. Du wirst mich am Ende mit Ehren annehmen. Und wir werden ein unvergängliches Erbe im Himmel antreten und bei dem Herrn sein für alle Zeit. Wenn ein Mensch das Evangelium hört und annimmt, wird es für ihn ein Geruch des Lebens zum Leben sein. Und dann darf er sehen, was er geglaubt hat. Er darf es sehen. Er darf seine Knie beugen. Es wird die größte Freude sein, sich vor Jesus zu neigen und ihm zu sagen, du allein bist der Grund, warum ich hier bin. Und dir allein gebührt Ehre. Aber wenn ein Mensch das Evangelium hört und es nicht annimmt, dann wird es für ihn ein Geruch des Todes zum Tode und dann muss er eines Tages sehen, was er nicht geglaubt hat. Jesus hat gepredigt und seine Jünger waren über einige Aussagen ziemlich entsetzt, weil sich das so schwierig anhörte, so unerreichbar. Und dann haben sie ihm die Frage gestellt, boah, nach dem, was du da gepredigt hast, wer kann denn dann in den Himmel kommen? Wer kann denn dann gerettet werden? Und Jesus sagte, es ist sehr wichtig, dass du das verstehst. Bei den Menschen ist es unmöglich. Unmöglich. Das heißt, der Mensch aus sich, mit all seinen guten Taten und Werken, mit all seiner Religiosität und wenn er sich für seinen Glauben verbrennen ließe und wenn er alle seine Gabe den Armen spenden würde, es würde ihm alles nichts nützen. Der Mensch kann sich den Himmel nicht erarbeiten. Kein Mensch hat den Himmel verdient. Manchmal sagen wir Menschen, wenn sie Urlaub haben, den hast du dir reich, hast du wirklich verdient, hast hart gearbeitet, jetzt darfst du mal 3 Wochen die Füße hochlegen. Das hast du dir verdient, das mag sein. Aber den Himmel verdient man nicht, weil den Menschen ist es unmöglich. Du kannst deine Sünden dir nicht vergeben, du kannst sie nicht abbüßen. Ich habe dieser Tage erklärt, man kann sie auch nicht ausgleichen durch gute Taten. Gott ist kein Buchhalter, mit dem man diskutieren kann. Auch unser frommes Tun genügt vor Gott nicht. Wenn Jesus nicht dein Leben ist, wenn er nicht dein Retter ist, dann wirst du den Himmel nicht sehen. Bei den Menschen ist es unmöglich. Und keiner kann den anderen retten. Ich kann dich leider auch nicht retten. Ich würde es so gerne tun. Ich würde dir so gerne über die Schwelle helfen. Das kann ich nicht. Das ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Und jetzt habe ich dieser Tage mehrfach die kürzeste Predigt von Jesus erwähnt. Und damit es wirklich sitzt und auch die hören, die noch nicht da waren, will ich sie nochmal nachpredigen. Die kürzeste Predigt von Jesus. So, mal einen kleinen Test an euch. Was war die erste Aussage der kürzesten Predigt von Jesus? Lauter? Oh, ja, seid sehr zögerliche Prediger. Ja, wenn ich so predigen würde, würde ich nichts verstehen. Ja, aber ihr habt recht. Tut Buße, das heißt, kehrt um, gebt zu, bekennt, dass Jesus recht hat. Wenn er uns sagt, dass wir Sünder sind und den Himmel nicht erarbeiten können, dass unser Leben in die falsche Richtung ging, dass es die Zielverfehlung ist, weil wir wie der reiche Mann nur das Leben und uns zum Zentrum unserer Existenz hatten und uns auf uns verließen und nach unserer Moral gelebt haben und nach unserem Willen. Das ist die Sünde. Nicht erst der Bankraub und der Ehebruch und der Mord, sondern dass Jesus nicht der Herr deines Lebens ist. Und das meint Jesus, wenn er sagt, tut Buße. Bekennt das, sagt, Jesus, das ist mein Status. So ist bei mir. Aber die Predigt von Jesus ist ja weitergegangen. Wie war die zweite Hälfte der kürzesten Predigt von Jesus? Ein bisschen lauter? Glaubt an das Evangelium. Glaubt an die frohe Botschaft. Das heißt, ich habe es erklärt, Glauben bedeutet nicht ein Riesenwerk und da muss man Jesus beweisen und treu sein unter allen Umständen und hoffentlich ist mein Glaube stark genug. Nein, Glauben bedeutet, meine leeren Hände vor Jesus zu bringen und sagen, ich habe dir nichts zu bringen. Ich habe keinen Diskussionsbeitrag, dass du mich in den Himmel lässt. Aber hier sind meine leeren Hände und ich bitte dich, rette mich. Du bist ja am Kreuz gestorben für meine Schuld. Du hast ja dein Leben gegeben für mich. Und deswegen rette mich. Das ist die Predigt von Jesus. Und wer so kommt, dem hat Jesus gesagt, er wird ihn nicht hinausstoßen. Und der wird erfahren, dass sein Name im Himmel angeschrieben ist. Und der wird eines Tages nicht als Fremder vor Jesus stehen. Und Jesus wird seinen Namen kennen und er wird ihn bekennen vor dem Vater. Er wird deinen Namen wissen und sagen, Vater, auch der Oskar, den wir vorhin gehört haben, Und auch die Helene, die haben ihre Hoffnung auf mich gesetzt. Wer glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist, als den einzigen Weg, mit Gott versöhnt zu werden, wer sein Leben ihm anvertraut hat, der gehört zu Jesus. Und jetzt die Frage, was mit dir? Gehörst du eher auf die Seite von dem reichen Mann, der so sein Leben lebt und das Leben genießt und alle Tage herrlich und in Freuden und Hauptsache es geht so, wie ich mir das vorstelle und dass ich mich selber verwirkliche? Aber dir bewusst sein muss, dass Jesus dich nicht kennt, dass du für ihn kein Faktor bist, dass du für ihn kein Name bist, sondern wenn der Tag kommt, an dem du vor ihn trittst, er dir sagen muss, ich kenne dich nicht. Ist das dein Zustand? Ich fürchte, dass es der Zustand von einigen unter uns ist, die hier im Saal sind oder die zu Hause an einem Bildschirm zuschauen oder am Telefon zuhören. Ist das auch dein Zustand? Denn im Augenblick des Todes wird deine Beziehung zu Jesus verewigt. Wirst du eher dem reichen Mann ähneln oder dem Lazarus, dessen Name bedeutet, Gott ist die Hilfe, Gott ist die Hoffnung. Nicht ich, nicht meine Religiosität, nicht meine irdische, menschliche Hoffnung, ich hoffe, dass es mir mal reicht. So hörte ich mal eine Frau beten oder sagen, ich hoffe, dass es mir reicht für den Himmel. Das wäre mir zu dünn. Das müssen wir wissen. Und es gibt Gewissheit. Es gibt Gewissheit, ob du Jesus gehörst. Und ich möchte zum Schluss kommen mit zwei Bibeltexten, die das noch einmal unterstreichen. Der erste im Römerbrief im Kapitel 8. Römerbrief Kapitel 8 und dort den Vers 16. Römerbrief Kapitel 8, Vers 16. Der Geist selbst, es ist der Geist Gottes, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, das heißt bekennt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, Gott gibt uns diese Gewissheit ins Herz. In Stuttgart gibt es eine Frau, der könntet ihr jetzt anrufen, also jetzt nicht, hört sie gerade der Predigt zu, auch in Stuttgart, aber ihr könntet sie anrufen und fragen, kennst du Michael Happle? Dann würde sie klar Ja sagen können. Und wenn du sie fragen würdest, liebst du ihn? Dann wird sie ohne Zögern Ja sagen, weil das eine Realität ist. Sie wird es bekennen. Jawohl, das ist so. Und das ist so schön. Es wäre für mich sehr schön, wenn du das mal machst. Und mir sagst, tatsächlich, Michael, Test bestanden. Deine Frau hat dich tatsächlich lieb? Ja. Ja, es ist so. Das zu wissen. In meinem Herzen weiß ich, es ist so. Und wenn du Jesus gehörst, dann gibt er dir die Gewissheit in dein Herz, dass du ihm gehörst, dass er deinen Namen kennt. Und dass diese Beziehung den Tod überdauert. Und dass das die große Hoffnung ist, dass diese Beziehung dich trägt, auch über die Schwelle des Todes hinaus und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und eine zweite Stelle steht im ersten Johannesbrief, im Kapitel 5. 1. Johannesbrief, Kapitel 12. Und dort, Entschuldigung, 1. Johannesbrief, Kapitel 5 und Vers 12 und Vers 13. Und da sagt Gott Folgendes. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, wer den Sohn hat, das heißt, wer seine Hoffnung auf ihn gesetzt hat, der zu ihm gekommen ist, der ihn aufgenommen hat. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, das heißt das ewige Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Gib nur schwarz oder weiß. Bleib nur mal bei Vers 12. Hast du Jesus oder hast du nicht? Es gibt nur das eine oder das andere. Ich weiß nicht so genau, wenn das dein Empfinden ist, würde ich dir sagen, komm nachher in die Seelsorge und suche das Gespräch, damit diese Frage klar wird für dich. Denn der nächste Vers sagt Folgendes. Dies habe ich euch geschrieben, sagt der Johannes, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und diese Gewissheit wünsche ich dir, dass dieser Tag nicht zu Ende geht, ohne dass du auf der Grundlage von Gottes Aussage, nicht auf der Grundlage deiner Einbildung, auf der Grundlage des Wortes Gottes, der Aussagen von Jesus, auf der Grundlage von dem, was Gott in Jesus Christus für dich getan hat, dass du auf dieser Grundlage den Tag beenden kannst mit dieser Gewissheit. Ich habe diese Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe, weil ich an den Namen des Sohnes Gottes glaube. Und deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, an deiner Stellung zu Jesus entscheidet sich deine Ewigkeit. Und wenn du vor Gott einmal treten musst, um Rechenschaft zu geben für dein Leben, wird es vor allen Dingen um die eine Frage gehen. Was hast du mit Jesus gemacht? Hast du ihn aufgenommen? Denn wie viele ihn aufnahmen als Retter und Herrn, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder sich zu nennen. Was hast du mit Jesus gemacht? Hast du ihm geglaubt? Hast du vor ihm Buße getan? Hast du im Glauben erfasst, was er für dich getan hat? Hast du ihm dein Leben ausgeliefert, um zu begreifen, dafür bin ich ja geschaffen, um für ihn zu leben? Denn wer Jesus nicht hat, der muss eines Tages sehen, was er nicht geglaubt hat. Aber wer Jesus hat, der darf eines Tages sehen, was er geglaubt hat. Ich möchte, dass wir für einen Moment still werden. Du mal ganz alleine vor Jesus, für ein paar Momente. Niemand möge laut beten, ich tue es auch nicht. Wir versuchen, so still zu sein wie möglich. Und dass du nachdenkst, stimmt für mich die erste oder die zweite Aussage? Wer Jesus nicht hat, der muss eines Tages sehen, was er nicht geglaubt hat. Aber wer Jesus hat, der darf eines Tages sehen, was er geglaubt hat. Denke über die Frage nach und gib dir ehrlich Antwort, welcher der beiden Sätze gilt für dich. Wenn der zweite für dich gilt, dann wirst du kaum still sitzen können und still sein können, weil du am liebsten laut sagen würdest, Halleluja, Jesus ist mein Retter. Aber wenn für dich der erste Satz gilt, dann lade ich dich ein, lass uns doch miteinander reden. Lass uns nachher drüben in dem Raum mit dem grünen Punkt zusammenkommen. Wir haben verschiedene Räume, wo wir unter vier Ohren reden können und diese Frage klären können. Hast du eine Hoffnung, wenn der Tod vor der Tür steht? Oder vielleicht du als Kind und Jugendlicher, rede mit deinen Eltern. Sie können auch mit dir beten. Du musst nicht unbedingt zu mir kommen, aber verschieb das nicht auf die lange Bank. Dann sag deinem Vater jetzt gleich nach dem Gottesdienst, Papa, wir müssen reden über mich und Jesus. Lasst uns jetzt still werden und jeder denkt über die Frage nach und ich schließe das dann irgendwann ab. Mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung, wenn der Tod vor der Tür steht. Du bist die einzige Hoffnung. Du bist eben die Hoffnung. So wie es Lazarus in seinem Namen trug. Und danke dafür, dass der dir vertraut, eines Tages sehen wird, was er geglaubt hat. Geglaubt hat, dass er ein Sünder ist, der den Himmel nicht verdienen kann, sondern Gottes ewiges Gericht verdient hat. Der das sich dazu bekannt hat, Buße getan hat, gesagt hat, ja, das stimmt für mich. Aber der auch dir geglaubt hat, mit seinen leeren Händen zu dir gekommen ist, unfähig, sich besser zu machen, unfähig, ein Leben zu führen, das dich ehrt, der einfach sein Leben in deine Hände gelegt hat und mit offenen, leeren Händen kam und sagt, Jesus, rette mich. Verändere du mein Leben, komm du in mein Leben, mach du es neu. Und Herr, der wird sehen, was er geglaubt hat. Sein Name ist im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Du kennst ihn und du wirst ihn bekennen vor deinem Vater. Du weißt auch um jeden, der hier unsicher ist, der das vielleicht grundsätzlich glaubt, aber keine Gewissheit in seinem Inneren hat. Hilf ihm, den Mut zu fassen und das zuzugeben, vielleicht auch vor Menschen, damit wir miteinander reden und beten können, damit Dinge klar werden. Du kennst doch jeden, der es genau weiß, dass er nicht eingeschrieben ist im Buch des Lammes. Dass er eines Tages, wenn er sich nicht ändert, sehen muss, was er nicht geglaubt hat. Und danke, dass du ihm auch heute die Hand entgegenstreckst und sagst, komm her zu mir mit all deiner Schuld und Verlorenheit, mit all deiner Ungewissheit, mit deiner Furcht vor dem Tod, mit aller Unklarheit, mit deiner Unfähigkeit, dich besser zu machen, ein frommer Junge oder ein frommes Mädchen zu werden, all die Sünde loszulassen und das alte Leben zu überwinden, der du das alles nicht kannst. Du darfst zu mir kommen und Jesus, du wirst ihn dann nicht hinausstoßen, sondern ihn retten und ihm dieses Zeugnis, diese Überzeugung, diese Bekräftigung geben in seinem Herzen, dass er Gottes Kind werden darf. Danke, dass das heute wahr ist. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir beten dich an. Amen.